Ich glaube, das, was Julian Nagelsmann jetzt macht, ist eigentlich perfekt, weil ich meine, klar, der bringt viele neue Spieler rein, aber der geht auch nach Qualität in der Saison. Also es ist ihm egal, was das für ein Name ist. So, wenn du nicht performst, dann okay, dann bist du nicht dabei. So, also natürlich brauchst du ein paar Führungsspieler, die er jetzt auch dabei hat, aber ich glaube auch dieser Mix aus vielen, die noch nichts wirklich gespielt haben, die wahrscheinlich den Hunger haben, einfach in so einem Turnier mal zu spielen, ist eigentlich ganz gut so. Und dann hoffe ich auch, dass die Nationalmannschaft mal wieder ein bisschen erfolgreicher wird.
Das war Justus Hollatz, Basketball-Nationalspieler und ein Teil der deutschen Mannschaft, die im vergangenen Sommer mit dem WM-Sieg einen historischen Erfolg gefeiert hat.
Wir gehen weiter der Frage nach, wie ein Sommermärchen 2.0 gelingen kann. In der heutigen Folge blicken wir dafür über den Tellerrand hinaus. Wie wird der Fußball von anderen Sportlern wahrgenommen? Und was kann er möglicherweise von den Erfolgen der Basketballer und der Handballer lernen?
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
Während die DFB-Elf bei Europa- und Weltmeisterschaften zuletzt nicht für Jubelstürme unter den Fans gesorgt hat, feierten die Handballer und Basketballer international große Erfolge. Das ganze Land war begeistert, was da plötzlich passierte.
Wie das auch den Fußballern gelingen kann, haben wir mit zwei hochkarätigen Gästen besprochen. Die wissen, wie man ein erfolgreiches Turnier spielt. Justus Hollatz holte mit der Basketball-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr sensationell den WM-Titel. Worauf es bei der Kaderzusammenstellung ankommt, wie wichtig eine klare Rollenverteilung ist und wie er die Entwicklung der DFB-Elf als Basketballprofi verfolgt, hat uns der gebürtige Hamburger verraten, als wir ihn kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland in Istanbul erreicht haben.
Wie es sich anfühlt, eine Europameisterschaft im eigenen Land zu spielen, hat auch Johannes Goller erlebt. Der Handballer der SG Flensburg-Handewitt löste mit der Nationalmannschaft Anfang des Jahres eine Euphorie in Deutschland aus. Wir haben den Kapitän gefragt, was es braucht, damit auch in diesem Sommer in Fußball-Deutschland eine ähnliche Stimmung herrscht.
Also in erster Linie, glaube ich, ist ein gutes Auftreten bei den Spielen wichtig, dass man zeigt, dass man sich für das Trikot, für das Land zerreißt, dass man alles auf die Platte bringt, was es braucht, um konkurrenzfähig zu sein. Und dazu ist es aber auch so, dass Deutschland natürlich ein Sportland ist, was dann auch zu begeistern ist. Also wir haben das im Januar gemerkt, wir hatten ein gutes Eröffnungsspiel und danach waren die Leute 100% hinter uns. Und ich glaube, so wird das auch beim Fußball sein, dass auch schon vor Turnierstart da extrem die Euphorie hochkochen wird. Ich glaube, es ist jetzt schon so, dass die Vorbereitung gestartet ist und auch das Interesse da schon extrem groß ist. Von daher, wenn die Jungs den Weg aus den Testspielen so weitergehen, dann glaube ich, steht der Euphorie eigentlich nichts im Wege.
Zuletzt hatte man das Gefühl, dass die Deutschen sich den Handballern und auch den Basketballern verbundener fühlen als der DFB-Elf. Mal hören, ob Johannes Goller weiß, woran das liegen könnte.
Ja, das frage ich mich natürlich auch. Weil ich auch bei den Fußballern ganz klar sehe, dass die auch dahin fahren, um was Tolles zu erreichen, um das Land zu vertreten, um was für sie selbst, aber auch für die Nation zu erreichen. Von daher, das ist natürlich, glaube ich, schon so, dass allgemein im Volksansehen die Handballer und die Basketballer vielleicht ein Teil bodenständiger angesehen werden. Was aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen pauschalisiert wird. Also es ist ja nicht so, dass die Fußballer, nur weil sie ein paar Millionen mehr verdienen, auf einmal alle abgehoben sind und nicht wissen, um was es da geht. Also da bin ich immer ganz vorsichtig, sowas in den Raum zu stellen. Aber ich glaube, dass einfach auch die Leistung schon so ein bisschen die Euphorie in den letzten Jahren gebremst haben. Ich merke das natürlich selbst als jemand, der den Fußball gerne verfolgt, dass man immer mit großen Erwartungen auch in die Turniere gegangen ist. Einfach auch eigentlich das Weltklasse-Spieler hat, aber das dann hin und wieder nicht funktioniert hat. Und dann werden natürlich da auch Gründe herangezogen, die meiner Meinung nach nicht immer was mit dem Sportlichen zu tun haben. Aber es ist natürlich so, dass dadurch Euphorie und Ansehen von der Mannschaft auch leiden kann.
An Ansehen gewonnen haben die Basketballer. Justus Hollatz hat beim WM-Titelgewinn erlebt, wie eine Euphorie entsteht und plötzlich die ganze Nation mitfiebert. Die Erwartungshaltung hat sich allerdings auch geändert. Kann man sich davon freimachen und ist das nicht auch ein zentrales Problem des Fußballs, dass ein besonderer Druck herrscht? Justus Hollatz hat seine eigene Methode, damit umzugehen.
Also komplett abschalten kann man es auf jeden Fall nicht, weil man es gefühlt irgendwie immer irgendwo sieht, wenn man mal an seinem Handy ist oder irgendwo rumgeht und dann Leute einen darauf ansprechen. So beim Fußball ist es, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Aber letztendlich sind das Leute, die reden. Und so, ich persönlich ziehe das eher als neue Motivation, um zu zeigen, so, ey, dann machen wir es halt besser. So dann. Ich glaube, daran muss man als Team kommen, dass das eigentlich alles außerhalb relativ egal ist, sondern man als Team weiß, okay, wir wollen das und das und das werden wir dann auch erreichen. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, das komplett abzuschneiden.
Wie einzelne Sportler damit umgehen, ist mit Sicherheit auch immer eine Typenfrage. Apropos Typen, die Diskussion um fehlende Charaktere begleitet die Nationalmannschaft seit Jahren. Sascha, wie schätzt du als ehemaliger Trainer ein? Hat die DFB-Elf die richtige Mischung im Kader?
In erster Linie braucht es fußballerische Qualität. In der deutschen Nationalmannschaft herrscht da eine große Dichte. Es ist aber nicht nur wichtig, dass man sich seiner Rolle bewusst ist, also jeder weiß, wer Stammspieler, Herausforderer und Ergänzung ist. Es braucht auch mindestens eine starke Führungspersönlichkeit und dazu Künstler und Arbeiter. Die DFB-Elf hat all das. Toni Kroos, Manuel Neuer, auch Ilkay Gündogan und Thomas Müller sind Führungspersönlichkeiten. Mit Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané haben wir Künstler, die über enorme individuelle Qualität verfügen. Und wir müssen auch nicht lange suchen, wenn es um die Arbeiter geht. Schau dir Robert Andrich an. Wenn ich an die vermeintliche Drecksarbeit auf dem Platz denke, dann wird schon bei seinem bloßen Anblick deutlich, diese Rolle erfüllt er perfekt. Außerdem haben wir nicht nur jemanden wie ihn, der dazwischenhaut, sondern auch wirklich, ich nenne es mal, seriöse Arbeiter wie Jonathan Tah, Toni Rüdiger, Pascal Groß oder selbst Niklas Füllkrug. Wichtig ist, das haben wir gelernt, dass die Harmonie stimmt. Dieses Gefühl habe ich. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass auch aus der zweiten Reihe noch der ein oder andere Spieler eine besondere Rolle einnehmen wird, die aktuell noch nicht wirklich absehbar ist. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Denken wir nur an David Odonkor. Wer das sein wird, vermag ich noch nicht so richtig zu sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dennis Undaff oder auch Chris Führich noch aus dem Schatten ins Licht treten werden.
Oh ja, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Also, dass ein Talent irgendwie hervorsticht, so wie damals David Odonkor. Und ich bin schon sehr gespannt, wer das sein könnte. Und das sind ja auch ganz verschiedene Charaktere und eben Typen. Wenn es um Typen geht, gucken wir nochmal auf den Handball. Johannes Goller ist Kapitän der Nationalmannschaft. Was würdest du sagen, Johannes Goller, fehlt es der Nationalmannschaft im Fußball an Typen?
Finde ich ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also, keiner von uns kann in eine Mannschaft reingucken und sehen, was da passiert. Das kann man nicht mit einer Doku, die vermeintlich alle Einblicke gibt. Das kann man nicht über einen Fernseher. Das kann man nicht, wenn man im Stadion ist. Wie eine Mannschaft funktioniert, das versteht man nur, wenn man Teil davon ist. Und es ist, glaube ich, auch so, dass die Fußballer, ich spreche jetzt von den Fußballern, wie ich es eigentlich nicht mag, aber natürlich auch sehr, sehr aufpassen müssen, was man nach draußen zeigen kann, wie man sich zeigen kann. Und da natürlich auch deutlich mehr auf Abstand gehen müssen als wir, weil das auch die Aufmerksamkeit weltweit einfach nochmal viel, viel größer ist. Und deshalb glaube ich, dass man das von außen nie richtig beurteilen kann, ob da jetzt Typen sind, keine Typen sind, ob die gleichförmig sind oder nicht, sondern es ist ein gewisser Schutzmechanismus, glaube ich, von vielen Sportlern, die so bekannt sind. Aber ob da jetzt keine Typen in der Mannschaft sind, das mag ich gar nicht beurteilen.
Vielleicht aber gibt es ja etwas, was der Fußball vom Handball lernen kann?
Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig, diese Vergleiche zu ziehen. Aber der Fußball kann auf jeden Fall, wenn sie das wollen, gucken, was es im Januar ausgelöst hat. Gute Leistungen, emotionale Leistungen bei den Spielen zu zeigen. Ich glaube, das ist das, was die Fans am allermeisten honorieren, am allermeisten sehen wollen. Und dann bin ich ganz sicher, dass egal, welche Sportart in Deutschland auftritt und diese Emotionen auf der Platte lässt, dann wird immer eine Euphorie entstehen. Von daher will ich das Ganze abseits vom Sport gar nicht beurteilen, sondern einfach nur den Jungs hoffen, dass sie ähnlich durch ihr Auftreten euphorisieren können, wie wir das im Januar geschafft haben und auch dann gespürt haben von unseren Fans.
Mit Toni Kroos hat die DFB-Elf einen herausragenden Spieler, der alleine 6-mal die Champions League gewonnen hat. Im DBB-Team gibt es jemanden, der noch etwas mehr hervorsticht, Dennis Schröder. Ein absoluter Superstar wie er hat natürlich eine besondere Bedeutung und vielleicht hat er dem DBB den entscheidenden Schub verliehen, bereits vor der WM. Das jedenfalls lässt Justus Hollertz durchklingen, wenn er über ihn spricht.
Also bei Dennis ist es so, wenn er in den Raum kommt, dann hört man ihm zu. So, und als wir die Ziele zum Beispiel vor der WM besprochen hatten, also die WM-Ziele, war es so, okay, alle wollten eine Medaille. Und dann sitzt Dennis da und sagt, ich will nur Gold. Und dann ist alles so, okay, wie? So, ne? Jetzt müssen wir mal vielleicht ein bisschen realistisch sein. Und meinte er, Jungs, ich will nur Gold. Und dann fängt aber jeder langsam an, so zu verstehen, okay, so, Dennis ist unser Leader, er will nur Gold. Warum sagen wir, dass wir nur eine Medaille wollen? Wir wollen auch Gold. So, und ich glaube, dadurch, dass er so ehrgeizig ist, und so vorweg geht und alles dafür tut, hat uns anderen alle damit irgendwie angesteckt. Und wir waren dann auch ehrgeizig und haben probiert, ihn dann nochmal irgendwie besser zu machen, nochmal ehrgeiziger zu machen. Deswegen sind Führungsspieler auf jeden Fall wichtig. So, und es war jetzt nicht nur Dennis, es war auch ein Franz Wagner, der noch immer jung ist, aber auf dem Feld auch sagen konnte, was er wollte. So, konnte uns Tipps geben. So, es gab nicht nur einen Führungsspieler, es war so bei uns, wer was zu sagen hatte, konnte was sagen. Die anderen hören zu und das ist egal, ob es jetzt Dennis war, ob es David Krämer war, Daniel Theiss oder ich war, sondern alle wurden gleich respektiert und hatten auch ihre Stimme im Team. Und ich glaube, das ist wichtig. So klar gibt es Führungsspieler auf dem Feld wie Dennis, Daniel, die dann schon vorweg gehen. Aber ich sag mal, im Teaminneren konnte jeder eigentlich was sagen.
Eine Mannschaft ist ein komplexes Gebilde. Es gibt Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen. Anderen ist das vielleicht gar nicht so recht. Es geht aber auch immer um Akzeptanz. Wie wird man also eigentlich zum Leader und muss sich eine Hierarchie nicht von innen entwickeln?
Ich glaube, das bringt man schon mit einem mit. Aber ich glaube, das ist auch der Job des Trainers, das zu sagen, wer der Leader ist. So bei uns war es ganz klar kommuniziert. Dennis ist unser Leader. Johannes Vogtmann ist unser Leader, Daniel Theiss, so, ihr habt die Erfahrung, so, ihr müsst vorweggehen. Das heißt nicht, dass, wie ich schon meinte, die anderen nichts sagen konnten. Aber ich glaube, das muss von vornherein auch kommuniziert sein, dass die Leader sind und dass man ja zu denen irgendwie, oder dass man mit denen geht, dass die vorweggehen und die anderen mit ins Boot holen. Ich glaube, das kann man, klar kann man das erlernen. Aber für so ein Turnier ist es eigentlich wichtig, dass es schon jemand ist, der da schon ein bisschen Erfahrung hat.
Schauen wir nochmal auf die Rollen im Team. Das ist ja im Basketball auch nochmal etwas anderes als im Fußball, wo 11 Spieler, also doppelt so viele, eingesetzt werden. Justus Hollertz hatte kein Problem damit, dass er nicht in der ersten Reihe stand.
Ich bin relativ reflektiert. So, ich weiß, dass Dennis Schröder auf meiner Position ist, Maololo, also Spieler, die einfach noch ein bisschen weiter waren. Und Gordy hat von vornherein kommuniziert, so, ey, du bist der 10., 11., 12. Mann, was auch immer. Was aber nicht heißt, dass du der Schlechteste bist oder sonst was, sondern von seiner Ansicht war der 10., 11., 12. Mann einer der wichtigsten, weil meistens ist es so, das sind die Spieler, die weniger spielen. Und wenn die fein mit der Rolle sind und keinen Stunk reinbringen, sage ich mal, dann ist das perfekt fürs Team. Und ich meine, ich konnte damit gut umgehen. Ich meine, ich bin jung. Wenn man die Möglichkeit hat, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft zu spielen, so, dann ist es egal, ob du 2 Minuten spielst, ob du 30 Minuten spielst. Ich glaube, nicht viele können sagen, dass sie sowas mal erlebt haben. Deswegen war es für mich so ein No-Brainer, die Rolle zu akzeptieren. So, ich meinte zu ihm, wenn du mich brauchst, bin ich ready. Bei der WM hat er mich ein bisschen mehr gebraucht als bei der EM. Ich war ready, so, deswegen habe ich meine Rolle auch perfekt ausgefüllt. Aber wie ich schon meinte, also ich glaube, wenn man in so einem Turnier spielt, dann sollte man eigentlich mit jeder Rolle zufrieden sein.
Man sagt ja, eine Mannschaft ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Was also braucht es, damit alle im Kader funktionieren? Worauf kommt es besonders an, damit man auch performt, wenn man gefordert ist?
Ja, ich glaube einfach Vertrauen vom Team. Also ich meine, es ist nicht mehr so, dass man viel braucht, weil jeder weiß aus dem Team, dass man zocken kann. So, weil sonst wäre man ja nicht da. Aber die wissen natürlich auch, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn du vielleicht mal 2 Spiele nicht gespielt hast und dann im dritten reingeschmissen wirst. Und dann gibt's vielleicht die extra Motivation von den Mitspielern. Wenn man was Gutes gemacht hat, vielleicht mal extra Kompliment oder sowas. Aber ansonsten braucht man eigentlich nicht viel, sondern ist dann so, okay, ich will mich jetzt in dem Moment auch beweisen, ich will dem Trainer natürlich zeigen, ich bin ready, du kannst auf mich zählen. Falls es weitere Aufgaben gibt, bin ich da. Und ich glaube, das war eigentlich in unserem Team so, dass jeder jedem was gegönnt hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man seinen Mitspielern Sachen gönnt. Also, dass man wirklich so ein Team ist und nicht irgendwie Neid oder Eifersucht hat, dass jetzt einer mehr spielt oder ja, vielleicht in wichtigeren Minuten spielt.
Johannes Goller und Justus Hollatz stehen beide in den Vorbereitungen für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die EM verfolgen beide trotzdem. Wie eigentlich?
Also Zeit, ins Stadion zu gehen, habe ich leider gar keine, weil wir schon ab dem 30. Juni mit der Olympia-Vorbereitung starten. Ich noch bis Mitte Juni wahrscheinlich in Istanbul bin. Aber die Spiele werde ich mit Freunden, denke ich, irgendwie gucken oder halt ganz typisch irgendwo in einer Bar draußen sitzen, Public Viewing. Aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Also ich bin Fußballfan durch und durch, deswegen freue ich mich schon.
Und Justus, dein Tipp, wie weit kommt Deutschland?
Ich bin optimistisch. Ohne Druck jetzt aufzubauen, Europameister.
So Sascha, zurück zu unserer Eingangsfrage. Kann der Fußball was von anderen Sportarten lernen?
In einer früheren Folge habe ich mich ja mit Rune Dahmke, Handballnationalspieler des THW Kiel, getroffen. Der hat mir erklärt, warum das mit der Nähe bei Fußballern so schwierig im Vergleich zu anderen Sportarten ist. Wir haben ja auch mehrfach gehört, welche Bedeutung eine frühe Nominierung, eine klare Hierarchie und ein guter Teamgeist haben. Nach den Gesprächen mit Justus Hollatz und Johannes Goller habe ich das Gefühl, dass beim Basketball und beim Handball das Thema Neid deutlich seltener eine Rolle spielt und es auch seltener darum geht, persönlich zu glänzen. Ich glaube nicht, dass der Fußball etwas von anderen Sportarten lernen muss, sondern sich nur an etwas zurückerinnern sollte, was uns als Nation schon einmal ausgemacht hat. Die sogenannten deutschen Tugenden. Disziplin, mannschaftliche Geschlossenheit, Kampf- und Einsatzbereitschaft, aber auch Mut. Damit werden wir nicht zwingend Europa- oder Weltmeister werden, aber eines ganz sicher, geliebt von den eigenen Fans. Und springt irgendwann ein Titel dabei heraus, erreicht vielleicht auch mal ein Fußballer wieder Heldenstatus wie einst Fritz Walter, Franz Beckenbauer oder Lothar Matthäus.
Ein schönes Schlusswort. Schauen wir also auf die nächste Folge. In der beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern der Tourismus im Norden von der Heim-EM profitiert und wie viel Geld darin steckt. Dafür haben wir uns auch beim Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld umgehört.
Ich freue mich drauf. Mach's gut, Timmer. Und schlaf gut.
Du auch, Sascha. Gute Nacht.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tilman Wrede, Philipp Nicolai und Kevin Dittmann. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inge Kausch und Livecenter SAZ. Cover: Tinette Kehler. Und ein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.